Jawohl. Um dieses große Thema Bibliologie, das heißt, was sagt die Bibel über die Bibel selber? Das geht dann weiter, was weiß ich, dass man dann auch mal einen Abstecher in die Geschichte macht. Wie ist dieser Kanon der Bibel entstanden? Aber darum geht es jetzt heute nicht. Und ich möchte jetzt einfach nur mal ganz kurz so einen ganz kleinen, also ganz leicht drüber fliegen über das, was ich das letzte Mal gesagt habe, damit wir auch den Anschluss wieder kriegen. Und dann mache ich einfach mit der heutigen Predigt weiter. Das Buch ist ungefähr 1000, innerhalb von 1006, also 1500, Entschuldigung, 1500 Jahren geschrieben worden von 40 verschiedenen Schreibern und enthält 66 Bücher. Das dürften noch die meisten wissen. Dann teilt sich das in Altes Testament und Neues Testament auf und das Alte Testament beginnt, also hat 39 Bücher und das Neue Testament 27 Bücher. Und man muss einfach sagen, die Schreiber, die haben zu sehr unterschiedlichen Zeiten gelebt. Viele Schreiber, die haben sich im Lauf ihres Lebens gar nie kennengelernt. Natürlich, wenn einer zu Beginn der 1500 Jahre geschrieben hat, kann er natürlich nicht den kennen, der das letzte Buch der Bibel geschrieben hat. Ist selbstverständlich. Und doch stellen wir eine Linie fest, doch ist es so, dass man feststellen kann, dass das eine auf dem anderen aufbaut und auch keine Widersprüche vorhanden sind. Wenn wir Widersprüche sehen, dann liegt der Widerspruch bei uns, aber nicht in der Bibel. Und das muss uns einfach auch bewusst sein. Und insofern habe ich auch erwähnt, ist dieses Buch, so wie wir das vor unseren Augen haben, ein Wunder, wirklich ein Wunder vor unseren Augen. Und jemand hat einmal gesagt gehabt, wenn du, also weil manche sagen, na ja, die Bibel ist ja nur zufällig entstanden und keine Ahnung was und ja, wer weiß und ob das alles so wirklich so ist und aber das Problem ist halt einfach auch, wenn du jetzt verschiedene Philosophen und Schreiber also die auch, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht immer auf 1000 Jahre gesehen, sondern vielleicht sogar nur auf 500 Jahre, in der Zeitspanne von 500 Jahren anschaust. Und wenn du die dann, sage ich jetzt mal, guckst, wie widersprüchlich die sich teilweise in ihren Aussagen einfach auch gestalten. Und die würden nie im Leben zusammenkommen, weil der eine denkt so, der nächste so, der andere wieder anders. Du würdest die nie in irgendein Buch, wie wir jetzt die Bibel, zusammenfassen können. Und da sieht man einfach auch, dass Gott über dieses Buch diese ganzen 1500 Jahre gewacht hat. Ich möchte dann einfach jetzt, ich möchte jetzt nicht auf jedes Einzelne eingehen, was jetzt ich da das letzte Mal schon gesagt habe. Was wir einfach auch feststellen können, ist, dass dieses Buch, und das habe ich auch, denke ich, sehr ausführlich und auch deutlich gesagt, dass dieses Buch in der Vergangenheit von ganz, ganz vielen Menschen regelrecht verspottet wurde. Und ja, es verachtet wurde. Menschen haben ihre Verachtung diesem Wort auch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Aber was können wir feststellen? Diese Menschen sind alle nicht mehr da. Aber dieses Buch, das ist heute existent und wir können darin lesen und erkennen, was Gott von unserem Leben möchte. Und dann bin ich einfach noch einzelne Punkte durchgegangen. Zum einen habe ich darauf hingewiesen, dass die Bibel das beliebteste Buch dieser Erde ist. Warum sage ich das? Weil es gibt unzählig viele Menschen, die im Verlauf dieser Kirchengeschichte, dieser letzten, ja, sagen wir 2000 Jahre, vielleicht ja eigentlich auch schon vorher, die wegen diesem Buch ihr Leben gelassen haben. Denen dieses Buch um so viel wichtiger war, dass sie gesagt haben, nee, ich lasse dieses Buch nicht, du kannst mich totschlagen, du kannst mich, wie es oft dann auch im Mittelalter vor allem dann war, auf dem Scheiterhaufen verbrennen, ist mir völlig egal, aber dieses Buch ist mir unglaublich wichtig, ja. Sie haben ihr Leben gelassen für dieses Buch, weil sie dieses Buch so unglaublich geliebt haben. Und da müssen wir nicht ins Mittelalter zurückgehen, sondern das erleben wir Ja, teilweise heute noch, gerade jetzt in Ländern wie Nordkorea und anderen Staaten, wo die Christenverfolgung ganz extrem ist, die würden alles hergeben. Die würden, keine Ahnung, die würden alles mit sich machen lassen. Hauptsache, sie haben dieses Buch. Und wie viele Menschen, die sehnen sich, dies überhaupt, wenn sie gar nicht so ein Buch haben, überhaupt so ein Buch zu haben. Das nächste ist, wenn Sie jemanden wissen, der ein Buch hat, dann nehmen die und schreiben das mit der Hand ab, um einfach dieses Buch haben zu können. Ja, also es gibt so viele Menschen, die dieses Buch lieben, und ich hoffe, dass es dir und mir genauso geht. Aber auch viele Menschen, die wirklich gesagt haben, ich lass mir mein Leben lieber nehmen, bevor ich dieses Buch hergebe. Dann, es ist aber auch auf der anderen Seite das meistgehasste Buch. Es gibt kein Buch dieser ganzen Welt und in dieser gesamten Zeitgeschichte, das so massiv bekämpft wurde und ja, auch versucht wurde sogar zu vernichten. Es gab in der Zeit des Alten Testaments sogar einen König, der hat das Wort Gottes genommen, also den Brief, den Jeremia damals geschrieben hat, genommen und hat es Seite für Seite rausgerissen und hat es verbrannt. Ja, solche Menschen gab es, die eben dieses Wort Gottes eben verhasst, denen dieses Wort Gottes verhasst war. Und das erleben wir auch heute noch. Wenn wir bedenken, diese Claudia Roth, die für die das eine so riesen, was weiß ich, also Panik auslöst, dass an dem Schloss, glaube ich, in Berlin ist es, ein wirklich großartiger Bibelspruch steht. Ja, es ist einfach, also das muss in der regelrechten Zorn und Wut auslösen, dass sie sogar gesagt hat, man müsste irgendwie das so bestrahlen, dass man diese Schrift nicht mehr sieht. So üble Gehirngespinste kommen da auf. Dann der Hitler, er hat auch versucht, die Bibel irgendwie in die Finger zu kriegen und jede Bibel, die er gekriegt hat, die hat er auf einem riesengroßen Haufen dann verbrannt. Und gerade in der ehemaligen Sowjetunion und so weiter und so fort.
Zu Hitler muss ich sagen, die haben ein Institut gehabt in Eisenach zur Entjudung der Bibel. Die haben
Okay.
also alles versucht,
Was mit dem
das
Judentum
ja,
zusammenhängt, auszusuchen.
Entjudung, das ist ein ganz hervorragender Theologe gewesen, in Anführungsstrichen nach allen Seiten, er war ein
Ja.
schlauer Mann.
Okay.
Ja, es ging darum, einfach die Bibel ins Germanische umzusetzen.
Okay.
Und heute haben wir mit diesen neuen Bibelübersetzungen immer wieder,
Ja.
dass da Worte oder ganze Satzteile verfälscht werden,
Richtig.
sodass es in die Ökumene passt oder irgendwie.
Ja, man ist ja momentan sogar schon dabei, dass man die Bibel umschreiben will mit KI, also
Ja.
künstlicher Intelligenz. Also richtig übel. Ja. Also ich könnte jetzt so eine riesengroße Liste, ich will jetzt gar nicht, ist jetzt auch nicht das Thema heute. Da habe ich ja letztes Mal schon drauf Bezug genommen. Aber was ich deutlich machen wollte, es ist das meistgehasste Buch überhaupt in der Geschichte der Menschheit. Dann, es ist umstritten, also ein umstrittenes Buch. Kein Buch der Weltgeschichte wurde mit so einer riesengroßen Leidenschaft diskutiert, aber auch bekämpft. Es gab kein Buch der Welt, ob es jetzt der Koran war, ob es jetzt Schriften von Buddha war oder so, die so massiv in Diskussionen versucht wurde, das auseinanderzupflücken und das Buch irgendwie, ja, sage ich jetzt mal, in Misskredit zu bringen. Aber mit der Bibel hat man das über ganz, ganz viele Jahre, ja, Jahrhunderte hinweg getan.
Ja, bis heute.
Natürlich bis heute auch, klar, gebe ich dir recht, ja, genau. Dann, die Bibel ist aber auch das ehrlichste Buch. Die Bibel sagt mir, wer ich bin. Die sagt mir auf den Kopf zu, wo mein Leben falsch liegt. Sie sagt mir, was ich ändern muss in meinem Leben. Und sie ist einfach auch eine moralische Richtschnur für jeden Einzelnen von uns. Sie zeigt dem Ehebrecher, dass dass er falsch liegt. Die sagt auch dem Dieb, dem Lügner, dem Mörder, ja, was, wo bei ihm der Hase im Pfeffer liegt. Ja, also die Bibel ist grundehrlich und legt auch den Finger in die Wunde, wo es notwendig ist. Dann die Bibel ist das wirksamste Buch. Und das kann man, ich denke, das kann ja jeder von uns auch ein Stück weit bezeugen, wie oft jemand von uns schon erlebt hat und gesagt hat, ja, da hat die Bibel einfach mal Herz getroffen. Da ist, das ist, ging wie so ein Schwert durchs Herz. Und ja, ich kann mich noch erinnern, als junger Mensch, da saß ich in Nürnberg in der Gemeinde, habe einer Predigt zugehört und ich hab Rotz und Wasser geheult. Weil einfach das war jetzt nicht der Prediger, wie jetzt, keine Ahnung, Billy Graham oder keine Ahnung, irgend so ein Riesending, sondern das ist ein ganz normaler Verkündiger. Aber Gott hat das Wort, was er gebraucht, gepredigt hat, einfach gebraucht, um mein Herz zu bewegen. Also das heißt, die Bibel ist auch das wirksamste Buch. Und man könnte da jetzt, ich habe auch ein paar Geschichten auch angefügt das letzte Mal, wo man dann auch dran sieht, ja, dass wirklich die Bibel wie so ein Schwert ins Herz eindringt und einen Menschen wirklich verändert. Dann habe ich auch erwähnt, dass die Bibel das wichtigste Buch dieser Erde ist. Es gibt kein wichtigeres, kein bedeutsameres Buch als die Bibel. Ja, die Bibel zeigt uns einfach auch den Weg zu Gott, zum ewigen Leben auf. Die Bibel ist im Grunde genommen, wenn man so sagen will, eine Betriebsanweisung auch für unser Leben. Ja, und sie gibt uns einfach auch Richtlinien, wie wir auch mit dieser Erde umgehen sollen. Uns ist natürlich klar, dass wir leben in dieser Welt und wir sind auch Menschen, die eine gefallene Natur immer noch haben und wissen auch, dass wir uns da an der einen oder anderen Stelle versündigen. Aber sie zeigt uns auch auf, dass wir eben mit dem, was uns Gott da gegeben hat, auch sorgsam umgehen sollen. Da brauchen wir keine Grünen oder sonst irgendwen dazu. Das wissen wir allein, wenn man in die Bibel reinschaut. Dann, das ist das universellste Buch. Das ist interessant. Es wird von jung, von alt, von reich, von gebildet oder arm, gebildet oder ungebildet, dann ob einer hohe Bildungsgrad hat oder niedrigen. Es ist, wird von jedem verstanden, ob der schwarz ist, weiß, rot, gelb. Egal. Die Bibel kann von jedem verstanden werden. Die Bibel ist aber auch das herausforderndste Buch. Ja, es zeigt mir meine Stellung auf, zeigt mir, wohin ich soll, und es fordert mich heraus, nach den Maßstäben, die Gott mir vorgibt, zu leben. Und eine Stelle, die habe ich auch letztens zitiert, aus Jakobus 4, Vers 17, da heißt es, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Und das ist eine Herausforderung, ja. Tagtäglich bin ich herausgefordert, das, was die Bibel mir sagt, umzusetzen. Dann ist es ein einmaliges Buch. Es gibt ein Buch wie dieses Buch, gibt es kein zweites Mal. Wie ich es am Anfang schon erwähnt habe, innerhalb von 1500 Jahren 66 Bücher von 40 Autoren geschrieben. Und die passen zusammen, sie harmonieren zusammen. Einfach nur kurz erwähnt, es gibt mittlerweile auch Bestrebungen. Ich habe da letztens mal so einen Vortrag gehört. Ich habe den nur halb gehört und habe ihn abgebrochen, weil ich gesagt habe, ich tue mir das nicht an. Aber wo man einfach merkt, wo Leute dann anfangen und sagen, ja, sie gehen jetzt in die Geschichte zurück. Und ja, weil die einfach auch, gut, die katholische Kirche hat vieles verbockt, gebe ich ehrlich zu. Und dann meinen die eben, die haben die Bibel falsch irgendwie, die haben die dann später noch einmal nachbearbeitet und dann ist die Bibel so entstanden, wie wir sie heute haben. Da muss ich ehrlich sagen, ich habe mir einen Teil davon angehört und habe gesagt, da mache ich jetzt einen Haken dran, trifft für mich nicht zu. Für mich ist dieses Wort das Wort Gottes und damit bleibt es. Ich lasse mich da jetzt auch nicht beirren, dass da irgendwelche Sachen umgeändert wurde von irgendeiner Kirche. Also davon bin ich überzeugt, dass das nicht war. Ja, aber diese solche Sachen kommen auch immer mehr auf. Und da, denke ich, muss man auch wachsam sein und sagen, okay, es gibt auch eine gewisse Grenze und da muss ich einfach sagen, nee, weiter nicht. Na? Dann ist es ein unverwüstliches Buch, möchte ich einfach mal sagen. Man hat auf unwahrscheinlich viele Art und Weisen versucht, dieses Buch zu vernichten und es ist immer gescheitert. Wir haben dieses Buch heute noch in unseren Händen und können dieses Buch lesen und uns unser Leben auch dadurch verändern lassen. Die Bibel ist unverändert und unveränderlich. Die Bibel hat Jahrhunderte überlebt, kümmert sich nicht um Lob oder Tadel. Sie bequemt sich auch nicht um Fortschritt und sie nimmt auch nichts zurück, gar nichts. Vor ihr sind alle Menschen gleich. Die Bibel sagt sehr klar, auch im Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Ein Dr. Torrey, der hat mal erzählt, wo die Bibel vernachlässigt wird, gibt es keine Fülle der Kraft im Leben und Dienst. Das Wirken des Heiligen Geistes wird groß hingestellt, aber das Werkzeug, durch welches er wirkt, wird weithin vergessen. Die Folge davon ist eine nur vorübergehende Begeisterung und Aktivität. Und wenn unser Leben und Dienst voll Kraft und voll Kraft werden soll, müssen wir uns vom Wort Gottes stärken lassen. Sehr, sehr, sehr wichtig. Einfach dieses Wort zu lesen. Und allein das Lesen dieses Wortes gibt uns Kraft, Energie, Stärkung, Ermutigung, Trost. Und man könnte die Liste unendlich fortsetzen. Ja? Und wer von uns hat es nicht schon erlebt? Ja? Auch letztens, ich habe letzten Sonntag, ich glaube es war letzten Sonntag, ja, in der Moderation Psalm 119, Vers 162 zitiert. Und ich habe jetzt einfach gedacht, die Woche, ich fange einfach mal an, wirklich so nach und nach den Psalm 119 auch zu lesen. Jetzt nicht nur einfach zu lesen und zu sagen, tuk, einfach durch, sondern einfach genauer anzuschauen. Und es ist faszinierend zu sehen, ja, wie großartig Gott auf, also wirklich, auch wie fantasievoll Gott er ist, indem er das Wort Gottes beschreibt. Ja? Weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst, jeder Abschnitt also jeder Vers aus dem Psalm 119 beinhaltet eine Aussage über das Wort Gottes. Jeder Vers. Es ist einfach großartig, es ist echt genial. Und ich hätte es aber jetzt auch angefangen und einfach das unterstrichen. So, überall da, wo das Wort Gottes heißt, das heißt manchmal Schriften, manches Mal halt unterschiedliche Art, also Wörter, was das Wort Gottes angeht. Richtig genial. Ne? Aber dann, ich denke jetzt den ersten Teil, über den ich vor einigen Wochen gepredigt habe, den schließen wir jetzt ab. Ich denke, dass jetzt auch so wieder die Grundlage dafür da ist. Und was für mich einfach wichtig ist, ist einfach aufgrund dessen, dass die Bibel, die soll uns das Wichtigste, das Heiligste überhaupt werden. Und ich hoffe, dass ich, wenn wir diesen Abschnitt oder halt dieses Thema Bibliologie dann am Ende abgeschlossen haben, einfach auch jeder irgendwo so ein Stück mehr diese Liebe zu diesem unvergleichlichen Buch eben bekommt. Und ich möchte jetzt heute einfach doch darauf eingehen, also das teilt sich auf in drei Punkte. Der erste ist Punkt, die Bibel ist eine Gottesoffenbarung, die Bibel ist eine Herausforderung an den Menschen, die Bibel ist das vom Fundament unseres Glaubens. Was verstehen wir unter Gottesoffenbarung? Gottesoffenbarung, ja, was ist überhaupt eine Offenbarung? Ja? Kann mir da einer weiterhelfen?
Licht.
Licht im dunklen Ort.
Licht in einem dunklen Ort, ja, dann ist ja. auch eine Offenbarung, weil das irgendwas
wenn
da ist.
Bin,
genau. Genau. Also das heißt, du hast jeden Tag hast du abends eine Offenbarung. Genau. genau. Sehr schön. Das ist ein guter Vergleich. Ja, das heißt, ja, ich gebe was preis. Im Grunde genommen kann man vielleicht sogar noch ein klein wenig weitergehen. Ich gebe was, ein Geheimnis preis. Etwas, was der andere definitiv nicht weiß. Ja? Ich offenbar, wenn man so sagen will, mein Innerstes und lass dem anderen an meinem Inneren teilhaben. Und nichts anderes ist es, was Gott hier tut. Was er hier sagt, dass die Bibel eine Gottesoffenbarung ist. Ja, warum brauchen wir überhaupt diese Gottesoffenbarung? Diese Gottesoffenbarung brauchen wir, weil Adam und Eva aus dem Garten Eden geflogen sind. Ja, weil sie gegen Gott gesündigt haben. Diese innige und wirklich grandiose Beziehung, die sie zu Gott hatten. Sie sind Gott begegnet und Gott hat mit denen gesprochen, so wie wir es miteinander reden. Ganz normal. Und da musste Gott jetzt nicht irgendwie sich besonders auf... Sie haben ihn es gesehen, die haben ihn erkannt, auf eine ganz tolle Art und Weise. Und nachdem sie sich einfach, nachdem sie gesündigt haben und Gott sie vom Garten Eden eben verwiesen hat, dann hat einfach, und dann war es einfach notwendig, dass Gott sich erstmal Adam und Eva und dann später einfach den Menschen offenbart und ihnen klar macht, was er möchte, was er für Vorstellungen hat und was er möchte, wie er möchte, dass sie ihr Leben gestalten. Und so hat Gott quasi, ja, auch, sag ich mal, Dinge offenbart, deutlich gemacht, die die Menschen einfach vorher nicht wussten, um ihm, ja, auch nachfolgen zu können. Ich möchte jetzt einen kurzen, also zwei Verse aus dem Buch Hebräer lesen, und zwar Hebräer 1, 1 und 2. Einige von uns werden das sicher kennen. Da heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Was heißt es? Durch den er auch die Welten gemacht hat. Hebräerbrief 1, 1 und 2. Jetzt schaut her, wenn Gott jetzt diesen Vers, wenn der gar nicht hier drin stehen würde, wie sollten wir dann zum Beispiel wissen, dass Jesus bei der Schöpfung dieser Erde dabei war? Das würden wir gar nicht wissen, wenn er uns das hier in diesen zwei Versen nicht offenbart hätte. Ja, das heißt, als Fazit möchte ich da halt einfach drunter sitzen, je mehr ich in diesem Wort lese, umso mehr kann sich Gott mir gegenüber offenbaren. Und ich verstehe dann auch manche Zusammenhänge. Ja, wie sollte ich das anders wissen? Als wenn ich jetzt nicht, wenn jetzt da im Hebräerbrief nicht dieser Hinweis stehen würde. Oder dann im Römer 19.
Martin, mit den Welten ist so gemeint die Äonen, die Zeitalter. Also nicht nur die Erde.
Ja, genau.
Wir sagen immer, die Welt ist die Erde.
Genau.
Dieses Zeitalter.
Ganz genau. Hat, ja. Ja, ja. Dann in Römer 1, 19 und 21, da wird auch noch einmal Bezugnummer. Ich lese jetzt noch einmal Vers 18, das habe ich ja vorhin schon mal gelesen. Denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm dankten, Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständliches Herz verfinstert wurde. Ich habe mir da gedacht, wie großartig ist doch dieser Gott. Unglaublich. Ja, wenn ich mir, also die meisten von euch wissen ja, dass ich also als Blume am meisten die Orchideen lieb. Mir gefallen die. Und da gibt's ja solche unterschiedlichen Sorten, Farbschattierungen. Also das ist echt faszinierend, wenn man sich da mal ein bisschen mit auseinandersetzt. Ich habe nicht so viele richtig tolle, schöne. Die meisten, die dann so richtig toll sind, die bedürfen dann auch eine gewisse Pflege und was weiß ich. Und ich mag es einfach. Es muss einfach sein und trotzdem soll was Gescheites bei rauskommen. Aber wenn man sich das bewusst macht, ja, Orchideen, wir können diese Schönheit mit unseren Augen wahrnehmen. Und da geht es ja nicht nur um Orchideen. Es gibt ja so viele unterschiedliche Dinge auf dieser Welt. Ich kann mich erinnern, als ich Bergwandern war und dann wanderst du da hoch und dann siehst du über dieses Tal hinweg und es ist schon wirklich, da habe ich angefangen, einfach Gott zu loben. Ich habe gesagt, Herr, das ist einfach grandios, wie du all das geschaffen hast. Oder geh in den Dschungel und wenn du dann die unterschiedlichsten, tollsten Pflanzen und Farbspiele siehst, die unterschiedlichen Lebewesen, da kannst du einfach in Staunen kommen über das, wie unser Schöpfer all das eben gemacht hat. Ja? Und wir können das auch noch mit unseren Augen wahrnehmen. Jetzt stell doch mal vor, du bist farbenblind. Also ich wünsche es keinem, ich wünsche es auch mir nicht, aber wenn man dann diese unterschiedlichen, schönen Farben immer wahrnehmen kann, es ist doch was ganz Großartiges. Vor allem, dass Gott unsere Augen so, uns als Menschen so geschaffen hat, dass wir all das auch so wahrnehmen können, sehen können, ist doch genial, ist großartig, ja. Und dann habe ich mir so beim Vorbereiten gedacht, schau dir diese gesamten Mikroorganismen an, die es gibt. Letztens, was waren da? Genau, da habe ich mit Matthias die Leiter für die Peter-Hane-Veranstaltung gemacht. Ne? Der Matthias hat halt, ja gut, da denkst du auch nicht immer dran, hat die halt einfach senkrecht hingestellt und hat aber keine Vierkant unten drunter. Und jetzt war die eine Seite von der Treppe direkt auf dem Erdboden. Und nachdem, keine Ahnung, wie viele Jahre die dort schon gestanden hat, jetzt war die richtig morsch. Reinhard, du weißt es noch, du hast ja da dran rumgedoktert, ne? Und dann habe ich zu Matthias gesagt, Matthias, die Natur holt sich ihre Sachen wieder. Ja, das heißt, das sind, was weiß ich, wie viele Mikroorganismen, Käfer und keine Ahnung was, an diesem Holz am Arbeiten gewesen und dann nach einer gewissen Zeit wird es einfach morsch und ist im Grunde genommen nicht mehr brauchbar. Ja, verliert an Stabilität und irgendwann zerbröselt es. Und dann ist es wieder in den Bestandteil, wie es früher war, übergegangen. Das heißt, dann ist es wieder zur Erde in dem Sinn geworden. Und wenn man sich das alles so bewusst macht, dann kann man eigentlich nur staunen. Und Gott hat hier gesagt gehabt, dass wir, dass er sich in der Natur eben geoffenbart hat. Er hat sich in der Natur also geoffenbart, das ist jetzt ein Bereich. Dann hat er sich aber auch in Jesus Christus offenbart. Ich lese im 1. Timotheus 3, Vers 16. Da heißt es, Moment. 1. Timotheus 3, Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, da geht es um Jesus, der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, und aufgenommen in Herrlichkeit. Es ist grandios. Im Grunde ist da so eine grobe Übersicht über das, was Jesus gemacht hat. Ja? Offenbart im Fleisch, also er kam als Mensch auf diese Erde, gerechtfertigt im Geist, dann gesehen von den Engeln, dann gepredigt, also das war dann schon gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt und dann aufgenommen in die Herrlichkeit. Ja? Gott hat sich in Jesus uns offenbart. Und wenn wir auch Gott erkennen wollen, dann hilft es schon, wenn man auch in den Evangelien liest. Und Jesus sagt ja, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, Gott hat sich uns in Jesus offenbart. Und wenn wir wissen wollen, wie wir unser Leben gestalten, dann müssen wir die Evangelien, müssen wir Jesus studieren. Und dann wissen wir sehr schnell und sehr gut, wie wir uns verhalten müssen. Und dann merken wir aber auch, an welcher Stelle wir noch falsch liegen. Ja? Gott hat in diesem Wort sich selbst offenbart. Dann, wie wichtig ist uns ein Brief von einem lieben Menschen? Wenn du jetzt einen Brief kriegst von jemandem, den du liebst, jetzt, wenn man natürlich davon ausgeht, jetzt beispielsweise, du bist jetzt frisch verliebt, ja? Gut, ich meine, jetzt heute ist es, glaube ich, schon ein klein wenig anders, da schreibt man eigentlich keine normalen Briefe, ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt war, ob ihr dann Briefe geschrieben habt oder ob das jetzt alles per WhatsApp oder E-Mail oder was gegangen ist. Ich weiß nicht, hattet ihr auch mal so normale physische Briefe geschrieben?
Ja, als ich jünger war. Aber
wir beide nicht. Ja, ich habe jetzt euch beide gemeint. Ja. Was?
Kommt jetzt zur Hochzeit.
Das kommt jetzt wieder, genau. Genau. Aber ich kann mich, als ich damals meine Frau quasi kennengelernt habe und ja, irgendwann bin ich einfach mit der Tür ins Haus gefallen und habe gesagt, ich würde gerne eine Partnerschaft mit ihr beginnen. Und die war erstmal, wusste gar nicht, was sie jetzt machen soll. Ja, und dann hat sie erstmal so ganz zaghaft zurückgeschrieben und gesagt, ich kenne dich doch noch gar nicht richtig. Und dann bin ich her und dann habe ich hier, glaube ich, acht oder neunseitigen Brief geschrieben, meine halbe Lebensgeschichte erzählt. So, und dann hat sie auch gemerkt gehabt, ja, dass wir manche Dinge ähnlich erlebt haben, ne? So von der Vergangenheit her. Sie kam aus einem sozial schwachen Umfeld, ich kam aus einem sozial schwachen Umfeld und so hat sich das ein oder andere ergeben. Sie hat sich zwar mit 6 bekehrt, ich dann mit 14, 15 ungefähr, ja, aber ja, und dann, gut, die Briefe wurden dann halt immer kürzer, klar. Man hat dann auch mehr telefoniert. Meine Telefonrechnung war dann zwischendrin mal bei damals über 200 Mark. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, wenn jetzt der Brief von der Gabi damals kam, da habe ich dann irgendwas, alles gut, komm. Ich konnte es gar nicht erwarten, den Brief zu öffnen und zu lesen, was sie mir jetzt da schreibt. Und weißt du, und genau so denke ich, also sollte das sein, sollte unser Verhältnis zur Bibel sein, dass die Bibel uns so, so wichtig ist, weil sie einfach uns Gott offenbart. Ja, meine Frau hat damals sich in ihr Herz hineinschauen lassen oder ich habe in mein Herz hineinschauen lassen, wie es mir geht. Ich habe mein Innerstes ihr offenbart. Ja, und sie, mir ist gleich, also im Grunde genommen das Gleiche. Und genauso ist es mit Gott. Er lässt in sein Herz hineinschauen. Er lässt hineinschauen, was er von unserem Leben möchte. Und möchte, dass wir einfach unser Leben eben entsprechend danach ausrichten. Und die Frage ist halt einfach, wie gehst du mit diesem Wort, mit dieser Gottesoffenbarung, die wir hier haben, wie gehen wir damit um? Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Die Bibel ist eine Herausforderung an den Menschen. Viele Menschen lehnen ja die Bibel ab. Aber wenn man es ganz genau betrachtet, lehnen sie eigentlich nicht unbedingt die Bibel ab, sondern die lehnen die Form ab, unter der ihnen die Bibel nahegebracht wird. Ich habe mich letztens, also es ist gar noch nicht so lange her, mit Leuten hier unterhalten. Wann waren das? Auf einer kleinen Feier. Da waren jetzt nicht jetzt Fromme da, sondern waren eigentlich alles Menschen, die nicht Jesus kannten. Und da sagte einer, einmal, dass er froh ist, dass es uns hier in Golzen gibt, zum einen, also als Gemeinde. Aber er hat auch gesagt gehabt, du, in die Kirche kannst du ja gar nicht mehr gehen. Die Kirche ist, die sind ja so gottlos da drin. Das habe nicht ich gesagt. Das habe ich ihm auch nicht in den Mund gelegt. Das hat er von sich aus gesagt. Weißt? Aber sie kennen eigentlich unseren Gott nur über das, wie die Kirche ihnen diesen Gott präsentiert. Das heißt, die lehnen im Grunde genommen diesen Gott, an den wir glauben, gar nicht ab. Sondern die lehnen einfach die Form, unter der sie oder die Art und Weise, wie sie diesen Gott kennengelernt haben, die lehnen sie ab. Und die durchschauen natürlich auch, was die Kirche mittlerweile macht mit diesem ganzen Genderwahn und keine Ahnung, dass die alles mitmachen. Das durchschauen auch diese Menschen und sie lehnen das an sich ab. Wie gesagt, sie lehnen nicht die Bibel ab. Ja? Und da ist es halt einfach auch wichtig, dass wir ja einfach und die Herausforderung annehmen, gerade diesen Menschen auch das Evangelium weiterzusagen. Ja? Und was man natürlich auch sagen muss, jeder, der mit dieser Bibel, also mit unserem Wort, also mit dem Wort Gottes in Berührung kommt, der ist natürlich auch herausgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. Wie begegne ich diesem Wort? Ja? Jeder entscheidet sich auf eine oder andere Art und Weise. Entweder er entscheidet sich für dieses Wort und dadurch natürlich auch für unseren Gott, oder er lehnt es ab. Und da möchte ich jetzt einfach noch ganz kurz zwei Verse lesen aus dem Johannesevangelium. Johannes, genau, 1, Vers 1 bis 3. Da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dies war im Anfang bei Gott, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Mir kommt es aufs Ende von dem ersten Vers an. Das war bei Gott und das Wort war Gott. Das heißt, wenn Menschen diesem Wort begegnen, dann begegnen sie gleichbedeutend auch diesem Gott. Und wenn wir jetzt dann ein paar Zeilen weiter unten lesen, dann heißt das, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Dieses Wort ist Gott. Und was heißt es dann? Dieses Wort wurde Fleisch. Ja, das heißt, Menschen, die mit Gottes Wort konfrontiert werden, die werden gleichzeitig mit Gott konfrontiert und im nächsten werden sie mit Jesus konfrontiert, weil Jesus dieses Fleisch gewordene Wort ist. Er ist als anfassbarer Mensch, also Gott ist anfassbar in Jesus, in Fleisch, auf diese Erde gekommen und hat sich uns offenbart. Und viele, die also Gott ablehnen, die wissen gar nicht, was für eine Tragweite ihre Entscheidung eigentlich hat. Also Gott abzulehnen heißt einfach auch, sich dazu entscheiden, ewig dann auch in der Gottesferne am Ende zu leben. Und die Bibel sagt auch, auf der anderen Seite, jeder ist herausgefordert, zu einem Ja, einmal Ja zu Gott oder und mit diesem Ja zu Gott auch ein Ja zu Gottes Wort. Beziehungsweise, wenn ich Ja zu diesem Wort sage, sage ich auch Ja zu Gott. Und da heißt es eben im Johannes 5, Vers 24, 5, Vers 24, wo ist es? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Genau das, was ich gesagt habe, wer mein Wort hört, also wer auf mein Wort hört und glaubt an den, der mich gesandt hat, also an Gott, der hat ewiges Leben. Das heißt, wenn ich an die Bibel glaube, an das Wort Gottes glaube, dann glaube ich auch im gleichen Atemzug an diesen lebendigen Gott, der hinter diesem Wort steht. Glaube heißt Ja sagen zu Gottes Wort und ihn selbst auch annehmen. Es nutzt nichts, wenn ich einfach einen bloßen Bejahungsglauben habe, sondern dieser Glaube ist was Ständiges. Etwas, was das muss zu einem Lebensinhalt werden. Ein Gläubiger, der soll seinen Glauben leben, also ausleben und einfach auch durch sein Leben deutlich machen, dass er an diesen lebendigen Gott glaubt. Ich habe jetzt da eine Grafik, die habe ich jetzt irgendwie nicht, hätte jetzt extra PowerPoint erstellen müssen, aber ich habe jetzt da stehen, einmal ist ihr Gott und dann gibt es von Gott eine Aktion, das heißt, er offenbart sich. Und der Mensch, er ist herausgefordert, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, sprich, eine Reaktion auf die Aktion. Also Gott offenbart sich von oben und zeigt uns, wer er ist. Und jetzt bin ich als Mensch herausgefordert, in irgendeiner Form zu reagieren. Und das kann entweder positiv sein, in Form, dass ich einfach an Gott glaube, oder eben negativ, indem ich sage, okay, nein, ich lasse es bleiben. Ich lehne Gott ab. Aber jeder, der mit der Bibel und mit Gott konfrontiert ist, er muss am Ende irgendwann eine Entscheidung treffen, ja oder nein. Na? Die Bibel ist das Fundament unseres Glaubens, Punkt 3. Unser Leib hat 5 Sinne. Sehen, riechen, schmecken, hören und tasten. Kann einer davon glauben? Nö. Dann unser Leib hat auch eine Seele. 3 Funktionen, denken, fühlen und wollen. Kann die Seele glauben? Nö. Und da heißt es im Römer, und das ist dann auch die Antwort, Römer 10, Vers 9 und 10. 10, Vers 9 und 10. Und da heißt es, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zu Gott, zu Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Wo ist der Sitz des Glaubens? Im Herzen. Im Innersten eines jeden einzelnen Menschen, im Innersten von jedem einzelnen von uns. Und die Entstehung des Glaubens ist auf der einen Seite das Wirken Gottes durch sein Wort, aber auf der anderen Seite auch eine positive Reaktion, die wir Menschen Gott gegenüber haben. Ich möchte jetzt da nicht weiter drauf eingehen, weil die Zeit jetzt auch schon eigentlich schon rum ist, glaube ich. Der Glaube stützt sich dabei immer aufs Wort Gottes. Also das heißt, die Grundlage von dem Glauben ist immer das Wort Gottes. So, und ich will jetzt da nicht auf viele, aber ich will bloß ein paar kurze Beispiele nennen. Das eine war jetzt zum Beispiel, wenn man in Hebräer 11 lesen, dann sagt ja, das sind die Glaubenshelden der Bibel. Und das waren wirklich Glaubenshelden, das muss man echt sagen. Zum Beispiel, wenn ich Abraham ansehe, also das ist jetzt ein Beispiel. Gott hat zu ihm gesagt, geh aus deinem Vaterland und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Was hat er gemacht? Er ist gegangen. Aber was war die Grundlage dafür, dass er gegangen ist? Die Aussage Gottes, geh. Dann, wenn man jetzt den Josef ansieht, ja, der hat auch verschiedene Glaubensschritte in seinem Leben erlebt. Aber darum heißt es, als diese Potiphar ihm quasi zum Sex verführen wollte, was hat er dann daraufhin gesagt? Warum sollte ich ein so großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Was hat er gemacht? Er hat sich auf, ob er das wirklich, das in Schriftform, wie wir das heute haben, hatte. oder ob er einfach wusste, dass Gott das nicht will. Aber die Grundlage war Gottes Wort. Ja, war das Wissen, dass Gott das nicht will. Und darum hat er einfach im Vertrauen auf Gott gesagt, nein. Hat ihm dann seinen Posten gekostet, aber er hat nein gesagt. Mose, was hat Gott zu ihm gesagt gehabt? Geh hin zum Pharao. Und was hat Mose getan? Aufgrund der Aussage, die Gott getroffen hat, ist Mose gegangen. Und so könnten wir diese Liste unendlich weiterführen. Ich wollte es jetzt nur einfach als Beleg dafür bringen. Die Grundlage für ein Glaubensleben, für ein Leben im Glauben und Glauben an Gott ist immer die Bibel. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die Bibel lesen und immer mehr auch aus diesem Wort in unserem Leben umsetzen. Ich möchte habt ihr noch ein paar kurze Punkte. Zum Schluss ein Bibelvers noch lesen. Und zwar ist es der Johannes 5, Vers 4, Vers 50. Okay. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte und ging hin. Das war ein königlicher Beamte, der einfach gewusst hat, okay, wenn Jesus das sagt, dann passiert es so und ist losmarschiert. Und genau das ist der Beweis, also das ist eigentlich so das, was man auch sagen kann, was Glaube bedeutet. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Aber weil er das gesagt hat, weil Jesus das gesagt hat, ist er losgemarschiert. Und das ist auch für uns maßgeblich. Und ich kann euch auch aus meinem Leben zig Beispiele nennen, wo ich einfach vertraut habe und gesagt, Herr Jesus, du willst, dass ich das tue und dann mach du. Ich kann es nicht. Ja? Und das war schon, das habe ich auch schon mal erzählt, als ich hierher umgezogen bin, genau, wo ich gesagt habe, ja, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Habe ich gesagt, Herr Jesus, du hast es gesagt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich verlasse mich jetzt darauf, jetzt mach du. Und der Jesus hat es gemacht. Und so könnte ich euch zig Beispiele erzählen, wo Jesus auch in meinem Leben, wo ich mich auf sein Wort verlassen habe, gehandelt hat. Und sicherlich kann der ein oder andere von euch Ähnliches erzählen. Ich möchte noch ganz kurz ein paar Anregungen weitergeben. In ca. 80 bis 100 Stunden kann man die Bibel durchlesen. Wenn jemand 4 Kapitel einmal am Tag, jeden Tag liest, dann ist er ungefähr in einem Jahr durch die Bibel durch. Dann, was vielleicht auch noch interessant ist, 70 bis 80% der deutschen Bevölkerung lesen nie oder selten die Bibel. Aus Radio, Fernsehen, gibt es praktisch auch in jedem Haushalt in der Bundesrepublik Bücher. Durchschnittlich sind es 186 Bücher pro Haushalt. Und trotzdem gibt es mindestens jeder dritte Bundesbürger gibt zu, dass er praktisch gar kein Buch liest. Der Bundesbürger verbringt durchschnittlich 4,5 Stunden am Tag mit Radio hören oder Fernsehen oder Zeitung lesen. Eine Zeitung lesen und für Zeitung lesen oder Bücher opfert er gerade mal so im Durchschnitt, muss man sagen, im Durchschnitt. Da gibt es Leute, die sehr viel lesen, andere, die gar nichts lesen. 38 Minuten. Und dann die Bibel ist weiter verbreitet, als es gelesen wird. Also es ist im Grunde genommen ein Bestseller ohne Leser. Im normalen Bücher, also Buchhändler, da wirst du kaum noch Bibeln in deren Sortiment finden.
Ach, nein. Ja, nur Schrottbibeln.
Im Grunde immer die man selber gar nicht lesen sollte, weil sie einfach schlecht übersetzt sind. Ja. Genau. Aber das macht uns einfach deutlich, was für einen Stellenwert auch in der Gesellschaft, auch in unserer Gesellschaft heute die Bibel hat. Und umso wichtiger ist es, dass die Bibel für uns in unserem Leben einen hohen Stellenwert hat. Und mein Wunsch ist es, euch jetzt einfach auch ein Stück weit, hoffe ich, ermutigt zu haben, wenn ihr vielleicht nicht ganz so viel in der Bibel lest, einfach die Bibel heranzunehmen, um einfach da, wie man so sagt, diese Gottesoffenbarung einfach auch selber zu bekommen. Gott will sich uns offenbaren und lasst ihm einfach auch die Freiheit, sich uns offenbaren zu dürfen.